Hallo zusammen. Bernhard? Ich versuche mal alleine weiterzumachen. Bernhard kommt hoffentlich gleich. Hallöchen, Hallöchen, sag ich mal. Willkommen beim Euromission, deinem ESC-Podcast. Bernhard ist irgendwie noch nicht da. Der hat noch ein Telefonat, glaube ich. Der müsste aber jetzt gleich kommen.
Johannes!
Ja, Bernhard?
Bin da. So.
Hallöchen, Hallöchen. Ich bin kurz eine Minute zu spät, du Johannes. Ich musste noch eben mit dem Martin Österdahl telefonieren.
Ja, Gott sei Dank, das hatten wir besprochen, dass du nur anrufen musst.
Ach,
ne?
Der Martin. Der Martin und ich, wir hatten uns verquatscht. Hallo, liebe Leute. Ich habe eben kurz mit dem Supervisor des ESC gesprochen, Martin Österdahl. Wir hatten uns kurz zum Quatschen verabredet, denn ihr wisst ja, das ist die Folge, in der ihr alles Brandaktuelle über den ESC 2024 erfahrt. Und natürlich musste ich kurz mit dem Martin mich nur absprechen.
Was sagt er denn jetzt endlich? Was ist jetzt mit Australien?
Ach so, du willst nicht wissen, was wir privat gesprochen. Ach so, dann machen wir direkt. Sind wir auf Sendung schon?
Ja.
Okay, alles klar, Johannes. Dann lass uns starten. Der ESC 2024 ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ne? Wir haben in unserer ersten Folge unserer Doppelfolgen schon über die Deadline gesprochen. Ab dem 1. September geht es also los. Jeder Song, der veröffentlicht wird, kann zum ESC, solange es ein Originalsong ist. Und wir haben bis jetzt 33 Zusagen für den ESC 2024.
Es ist nicht so viel.
Na, im Oktober kommen ja die genauen Länder dann raus, da wird so eine Liste veröffentlicht und von denen, die im letzten Jahr dabei sind, stehen die Zusagen von 5 Ländern noch aus, sodass wir zumindest wieder auf 38 kommen.
Ja, immerhin. Genau. Wir hoffen mal einfach, dass alle dann auch zusagen. Das wäre ja eine ganz gute Sache.
Genau, schauen wir uns das doch mal an. Australien hat noch nichts gesagt, wir warten ja sehnsüchtig auf Australien, weil wir die dringend beim ESC brauchen, ist klar.
Weil ja auch eigentlich irgendwas offiziell verkündet werden müsste, weil die Teilnahmegenehmigung ja ausgelaufen ist. Da ist aber eigentlich nichts veröffentlicht. Und das ist das, was ja das Komische daran ist bisher. Oder man möchte es als großen Aufhänger einer PK vielleicht haben, ich weiß es nicht, dass eine dauerhafte Zusage stattfindet. Was ich jetzt auch noch Positives zu sagen habe, ist ja auch irgendwo, dass die Länder es ja nicht verkünden müssen, dass sie zugesagt haben. Es war eine interne Deadline, da mussten sie bestimmen, ob sie teilnehmen oder nicht, aber eine Veröffentlichung musste jetzt noch nicht stattfinden.
Genau, die meisten machen das freiwillig. Also es kann sein, dass wir nachher eine Liste von 38 Ländern haben. Bei Australien wissen wir zumindest, da kann es noch dran liegen, dass man den Vertrag erneuern muss. Bei Griechenland, da steht die Zusage auch noch aus. Das ist meistens so ein Geldgrund.
Ja.
Man muss da noch die letzten Groschen zusammenkratzen oder sich einen Sponsor suchen. Von daher ist das auch auf der einen Seite verständlich, dass es jetzt noch keine Zusage gibt, weil meistens entscheidet sich das ja relativ knapp.
Ja, leider.
Ähnliche Sorgen gibt es scheinbar in Rumänien. Auch da reicht aktuell das Geld nicht aus für eine Zusage. Bis jetzt hat man es eigentlich immer geschafft, bis auf einmal 2016, als man nachträglich wieder rausgekickt wurde, weil irgendwelche Schulden nicht bezahlt wurden. Rumänien steht also auf der Kippe und ich möchte Rumänien so gerne dabei haben. Ich bin ja so ein kleiner, heimlicher Rumänien-Fan.
Ja, die bieten eigentlich immer ganz gute Qualität, obwohl ich sagen muss, dass sie Anfang der 10er Jahre schon mal stärker waren als jetzt.
Ja, und deswegen sollen sie alles zusammenkratzen, was sie haben und wieder mit guter Qualität zurückkommen. Und so einen typischen rumänischen Dance-Song zu produzieren, das ist ja nicht teuer.
Nee, ich glaub's auch nicht. Aber trotzdem hat das Qualität.
Zumindest im ESC-Kontext.
Ja.
Und in meiner Welt. Ja, wir warten dann noch auf Armenien. Könnte das vielleicht mit dem Krieg zu tun haben?
Ja, möglich. Da kann ich mir auch irgendwelche Manöver wieder vorstellen, sowohl beim ESC, dass man sich gegenseitig wieder ein bisschen angreift, verbal, als auch, dass man daraus resultierend jetzt nicht teilnimmt. Weil Aserbaidschan hat ja zugesagt.
Genau. Obwohl das auch gar nichts heißen mag. Es kann auch einfach sein, dass man sich verspätet meldet oder gar nicht meldet. Das ist in Armenien auch erstmal normal.
Ja.
Und dann fehlt noch Tschechien. Tschechien hat auch noch nichts gesagt.
Das wundert mich irgendwie so ein bisschen, weil Tschechien in den letzten Jahren ja eigentlich immer so zumindest ein Borderline-Finalkandidat war. Mal sehen. Ich fände es schön, wenn sie wieder dabei wären.
Ja, das heißt, wahrscheinlich können wir in unserer nächsten Folge schon mit einer Liste um die Ecke kommen, wo dann auch wirklich offiziell veröffentlicht wurde, wer beim ESC mitmacht.
Und es ist jetzt auch heraus, wer den ESC 2024 produzieren wird. Und zwar ist es Christa Björkmann.
Nein.
Eine Überraschung.
Christa Björkmann wird den ESC produzieren. Leute, also der Mann, der das auch schon in der Vergangenheit gemacht hat und der auch das Melodiefestival so lange gemacht hat, mhm, und der jetzt auch die verschiedenen Ableger produziert, wie zum Beispiel den American Song Contest und vielleicht den Latin Song Contest, den er irgendwann stattfindet. Nein.
Es ist eine Riesenüberraschung.
Wow.
Ich glaube, damit hätte niemand gerechnet.
Keiner. Das ist so selbstverständlich, das hat mir der Martin gerade gar nicht erzählt.
Nee, ich glaube es auch.
Ach, der Martin.
Hat er vergessen, ne?
Ja, das war so selbstverständlich wahrscheinlich. Okay, dann lassen wir das doch mal so stehen. Ja, Spaß beiseite. Christa Björkmann macht das ja auch wirklich gut und durchdacht. Mhm. Wenn der mit im Spiel ist, könnte es allerdings sein, dass sich wieder so ein paar Dinge ändern werden beim ESC.
Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Vor allen Dingen, da er jetzt im Moment das Melodiefestival ja nicht macht.
Hat er Zeit.
Hat er Zeit, sich was Neues auszudenken und besonders innovativ zu sein, was wiederum, finde ich, dagegen spricht, dass er jetzt was von den neuen Änderungen des Melodiefestivals auf den ESC übernimmt, glaube ich.
Die Gerüchteküche brodelt auch da. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wird der ESC kürzer? Wird der ESC mit einem TikTok-Voting versehen? Wird der ESC sich komplett wandeln? Was wird gemacht werden? Auch da vielleicht schon im nächsten Monat mehr. Und dann ist es ganz interessant, Johannes, jedes Land hat ja nochmal seinen eigenen Auswahlmechanismus. Mhm. Natürlich gibt es das Melodiefestival in Schweden, das ja eines der größten Vorentscheid-Festivals ist, das es gibt, was auch sehr, sehr viele Fans international gucken. Da gab es jetzt den Einsendeschluss an Songs und man hat eine Zahl von 2624 Songs zur Auswahl. Da wird doch was Gutes dabei sein, oder?
Ich hoffe. Ich finde immer noch, die müssten die Leute, die sich zumindest nicht fürs Finale qualifizieren oder nicht in die Top 5 kommen, die müssten die einfach für die anderen auch noch freigeben. Also so für San Marino oder Deutschland oder sowas.
Du, in San Marino, da sind auch immer 2624 Songs im Vorentscheid.
Ja. Ich muss dann bei San Marino, wenn da so viele dabei waren, muss ich mich tatsächlich manchmal auch fragen, ist, wenn das die Besten waren, wie klangen die anderen?
Und genau das macht den Vorentscheid so liebenswert.
Das hat genau diesen Flair irgendwo, ne? Das, ja, macht es teilweise manchmal noch spannender als irgendein Favoritendurchmarsch in einem top-produzierten Land.
Ich liebe den Vorentscheid in San Marino und vor allem aber auch den in Schweden. Und die Zahl, die sie veröffentlicht haben, das ist jetzt nicht der Rekord, aber es ist auch kein Niedrigwert, mhm, also eine durchschnittliche Zahl an Songs. Und ja, da werden jetzt die Songs gesichtet und die Interpreten dann im November oder Dezember wahrscheinlich in gewohnter Manier bekannt gegeben. Die Songs dann natürlich erst, wenn das Melodiefestival startet. Mhm. Und das startet Anfang Februar und tatsächlich auch ohne diese zweite Chance-Show. Es gibt 5 Auswahlrunden, wie wir schon erzählt haben, und ein Finale.
Ich bin da schon sehr gespannt, wie das im Endeffekt aussieht. Glaubst du, in Schweden lockt das mehr Stars an, weil es jetzt im eigenen Land ist? Oder ist es abschreckend, weil man weiß, dass man Gastgeber ist? Oder Möglichkeit Nummer 3, spielt es absolut gar keine Rolle.
Natürlich ist das so ein bisschen Titelverteidigung, was man da, mhm, jetzt machen muss. Ich glaube, das lockt eher die Leute. Wir haben ja auch 50 Jahre Waterloo, mhm, in dem Jahr. Ich glaube, das wird ein gigantischer ESC, der da auf die Beine gestellt wird. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und dann ist es vielleicht eher nicht Titelverteidigung, sondern Gastgebersong. Und ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Ich glaube, in Schweden geht man gerne in einen Vorentscheid. Da wird man nicht von einer Plattenfirma gezwungen, oder?
Ich glaube, hat man nicht vor Jahren auch mal irgendwo lesen können, dass, wenn man es ins Finale in Schweden geschafft hat, die nächste Tour gesichert ist oder sowas?
Ja, also so wie die sich dann auch immer freuen und wie wichtig das in Schweden auch ist, obwohl ja auch Titel in die Charts einsteigen oder gestreamt werden, noch und nöcher, die es gar nicht erst ins Finale schaffen. Ich glaube, allein ausgewählt zu sein, ist schon ein Ritterschlag, ne? Wenn man 2624 Konkurrenten hat.
Ja, und gleichzeitig auch sehr viele verschiedene Genres in den letzten Jahren ja auch irgendwo abbildet. Das bedeutet, teilweise hat man ja auch keine Konkurrenz dann in seinem Genre und zeigt nur diesen Song des Genres irgendwo. Und ich glaube, dass jemand, der das Genre dann toll findet, den Song dann ja auch irgendwo in seine Playlisten aufnimmt.
Deswegen. Ja, genau. Und in Schweden ist man ja immer auch für eine Überraschung gut. Es ist ja nicht gesetzt, wer da als letztes antritt, kommt auch ins Finale, sondern es gibt, mhm, auch immer zwischendurch Favoriten, die so aus dem Nichts kommen oder irgendwelche auch älteren Menschen, ältere InterpretInnen, die das dann trotzdem schaffen, das Finale zu erreichen, weil die supported werden. Also das ist ja nicht gesetzt, wer dann da letztendlich gewinnt. Und da finde ich immer diesen Überraschungsfaktor, finde ich immer total gut.
Ja, das hat was.
Genau. Also da kann man sich drauf freuen. Ich hoffe, dass da ordentlich Zulauf bei ist und dass wir alte Bekannte wiedersehen, wie Charlotte Pirelli, Victoria, Ace Wilder, Robin Bengtsson, und wie sie alle heißen, möchte sie alle wieder haben. Alcazar möchte ich wieder haben.
Anna Bergendahl.
Anna Bergendahl.
Anna Bergendahl für Schweden dieses Jahr. Wie wär's?
Ich wäre sofort dabei. Ich bin unheimlich großer Anna Bergendahl-Fan. Muss ich mir gleich auf dem Rückweg im Auto schon wieder anhören.
Und sie könnte nicht im Halbfinale ausscheiden.
Das wäre der Vorteil. Die Anna Bergendahl würde ich sofort nehmen.
Du würdest die interne Auswahl dann machen. Hast du das mit Martin schon besprochen?
Interne Auswahl heißt in Schweden ja in der letzten Sendung als letztes antreten.
Ja.
So war es zumindest in diesem Jahr.
Und dann den größten Favoriten auf eine schlechte Startnummer im Finale setzen.
Ich finde es schön, wenn man so hinterlistig ist. Das ist das Konzept in Schweden. Aber wir sollten vielleicht nochmal eben über das neue Konzept aus Estland sprechen.
Es ist deutlich verkürzt.
Genau. Man hat in Estland, glaube ich, jetzt jahrelang ein Konzept gefahren, in dem man zwei Halbfinals hatte. Man hatte zwischenzeitlich auch Viertelfinals.
Ja.
Das war jetzt, ich glaube, das hat man direkt wieder in eine Tonne gehauen, die Idee.
Das war die richtige Entscheidung.
Ja. Man hat auf jeden Fall jetzt, soweit ich es verstanden habe, nur noch ein Halbfinale und wie damals in Norwegen fünf gesetzte Favoriten fürs Finale, die sich gar nicht übers Halbfinale qualifizieren müssen.
Ich glaube, das ist für das Estilaul-Festival der richtige Schritt. Ich glaube, dass man so die Qualität irgendwo verdichten kann. Klar hat man vielleicht dadurch nicht mehr so viel Sendezeit, aber wer weiß, wie erfolgreich teilweise auch die Viertelfinals quotentechnisch in Estland gewesen sind. Habe ich keine Informationen zu, aber ich kann mir vorstellen, dass man die nicht so häufig geguckt hat.
Das kann ich mir auch vorstellen und ich bin mit der neuen Idee auch ganz zufrieden, denn ich nehme das in Estland immer so wahr. Ich gucke diesen Vorentscheid unheimlich gerne, aber es ist oft auch entweder die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil man echt aus einer Auswahl von, ich würde nicht sagen schlechten Songs, aber die vielleicht nicht so ESC-tauglich sind, etwas aussuchen muss, um es dann nochmal zu pushen. Oder, was Estland auch ganz gut kann, ist, es gibt 19 mittelmäßige Songs und einen, wo man direkt weiß, der wird das Haus hoch gewinnen.
Und das nimmt dann komplett die Spannung des Ganzen. Also letztes Jahr zum Beispiel war es ja, glaube ich, Alika, die für Estland dabei war. Es war ein bisschen langweilig. Man wusste, sie wird den Vorentscheid gewinnen. Es war keine Frage, wer ihn sonst gewinnt.
Richtig. Und es war auch damals schon 2018 mit La Forza. Da war ganz klar, dieses Lied wird zum ESC fahren. Dann war 2017 Verona. Das war ein Überlied in dem Land. Da wusste man auch, das wird gewählt. War für mich noch interessanter, weil ich tatsächlich auch Fan dieser Songs war. Und deswegen habe ich es mir angeguckt. Aber die Qualität, die war so unterschiedlich, zumindest was den ESC betraf.
Ja. Ja, das ist ja manchmal für Vorentscheide auch für, zumindest für die eigene Show, nicht gut, einen so hohen Favoriten zu haben. Ich glaube, für den ESC im Endeffekt, dass man so ein hoher Favorit war und so deutlich gewonnen hat, ist es im Endeffekt eine total gute Sache, aber für die eigene Show selber nicht.
Nein, das nimmt Spannung und ich glaube, so wünscht man sich das auch nicht. Mhm. Und dann kann ich auch verstehen, dass man sagt, man sucht fünf fürs Finale aus, wo man sagt, da ist die Qualität relativ gleichbleibend. Mhm. Und dann kann es ja trotzdem noch einen Fanfavoriten geben. Und letztendlich macht man im Finale, um aufs Thema zurückzukommen, das Ganze dann wieder gleich. Diese Songs werden gesungen und dann gibt es drei, die in Superfinale kommen. Alles wird nochmal auf Null gesetzt und nur die Zuschauer entscheiden, während man in der großen Auswahl noch eine Jury dabei hat.
Das finde ich aber auch gut, dass man solche Elemente behält, weil das Estilaul-Festival hatte ja auch ganz tolle eigene Elemente irgendwo da drin. Und einfach nur so ein Revamp fürs Festival zu haben, ist, glaube ich, hier die richtige Entscheidung.
Ja, man muss auch mal neue Wege gehen, das ist doch in Ordnung. Wer hingegen keinen neuen Weg geht, das finde ich so lustig, Johannes, ist ja schon wieder Zypern, ne? Als hätten wir damals in unsere Glaskugel geguckt. Mhm. Zypern hat ja jetzt im dritten Jahr in Folge gesagt, und diesmal machen wir einen Vorentscheid.
Ja.
Die jeweilige Fernsehsendung wurde bereits bekannt gegeben und man entscheidet sich jedes Mal doch wieder, ach, wir machen mal eine interne Auswahl.
Ich glaube das auch schon nicht mehr, wenn ich das lese. Denke ich mal so, ach, wann wird das Ganze revidiert?
Hm. Ja, ich frage mich immer, ist es, weil dann in der Umsetzung irgendwas nicht läuft? Gerüchte halber war ja dann irgendwie, die Show sollte in Griechenland gedreht werden, mhm. aber ich glaube, das war dann irgendwie gegen die Statuten des Auswahlprozesses. Oder hat man vielleicht schon jemand intern an der Angel, was ja immer meine
Hoffnung ist?
Hoffnung ist, dass jemand vorzeitig sagt, du weißt du was?
Ich mach's, aber nicht, wenn ich noch in den ganzen Vorentscheiden muss.
Genau, gib mir Geld, ich bin dabei.
Mhm. Das wäre die beste Lösung.
Wo ja interne Auswahl jetzt auch nie schlecht für Zypern war, ne?
Nee, man hat eigentlich ein relativ gutes System gehabt, relativ gute Entscheidungsträger und dann werden sie die richtige Frau schon finden.
Ja. Ja, lassen wir das mit den ganzen, ich wünsche mir Eleni Furera, das wissen ja jetzt wohl alle.
Würdest du es dir wirklich wünschen, dass sie kommt?
Ich würde mir das wünschen für mein Erlebnis.
Mhm.
Ich glaube, für ihre Karriere wäre es natürlich absolut ein No-Go,
mhm.
weil es bestimmte InterpretInnen gibt, die niemals mit der Qualität zurückkommen können, mit der sie damals aufgetreten sind. Dazu zählt ja. neben Eleni Furera zum Beispiel auch Netta.
Ja.
Das wird nie mehr ein Lied geben, was mit einer passenden Performance genauso passen kann, auch in den Jahrgang. Weil solche Lieder haben ja auch oft Glück, dass sie in einem Jahrgang drin sind, wo sie funktionieren. Das kann ja. alles, ne? Es ist nicht eine sichere Bank wie bei Loreen, wobei man weiß, die geht Top 3, wenn sie zum ESC zurückkommt. So ist es nicht.
Ja, es ist nicht, dass der visuelle Look mit der Stimme zusammen das Ganze reißt, egal was gesungen wird, so gefühlt.
Genau.
Da wusste man bei Loreen, wenn sie kommt, schlechter als Top 5 kann es eigentlich gar nicht werden.
Ja, und Fuego hat vielleicht damals so ein bisschen wieder diesen Trend der 2000er wieder zurückgebracht. Singen und tanzen und knapp bekleidet. Und da und haben wir jetzt.
Bühne.
Genau, da haben wir aber jetzt seitdem 10 Beiträge im Jahrgang. Die Chance ist also sehr, sehr hoch, dass jemand Besseres in dem Jahrgang dabei ist. Stell dir vor, Eleni Furera wäre mit Chanel zurückgekommen.
Nicht gut. Ich glaube, dass Eleni Furera den besseren Song hatte, aber gut gewesen wäre es für sie nicht. Und man darf nicht verkennen, in Lissabon hatte sie die LED-Leinwand. Und die einzigen mit LED-Leinwand, Eleni Furera und Michael Schulte, haben die Plätze 2 und 4 belegt.
Ja gut, aber die auf die LED-Leinwand hat doch keiner geguckt.
Ich glaube, dass das ohne nicht gewirkt hätte.
Johannes, wir schweifen ab. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollten da nicht drüber sprechen. Es geht um den ESC 2024. Lass uns über Eleni Furera sprechen, wenn sie intern ausgewählt wurde.
Ja. Dann lass uns weitergehen. Also Zypern macht keinen Vorentscheid.
Genau.
Macht eine interne Auswahl und eine interne Auswahl hat jetzt auch Belgien gemacht. Die haben nämlich einen Interpreten für den ESC 24 ausgewählt. Und das ist der erste, das ist nämlich Musti.
Genau. Musti, übrigens genau derselbe Geburtsjahrgang wie ich, den ich nicht verraten werde, hat. Wir sind beide knacke jung. Und er hat. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt schon wieder. Ich rede einfach weiter. Er hat seit 2018 2 Alben veröffentlicht und diverse Singles.
Mhm.
Ich habe da auch reingehört auf Spotify.
Ja.
Ich finde es interessant. Es ist elektronisch, gefällt mir ganz gut. Eher düster. Ich weiß nicht, ob da von dem, was er veröffentlicht hat, hört er doch auch gerne mal rein, ihr zu Hause, ob da was ESC-taugliches dabei ist, weiß ich nicht. Aber das kann natürlich auch musikalisch jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Ich finde, er ist ein sehr, sehr interessanter Interpret. Er ist Juror bei der belgischen Version von Drag Race.
Mhm.
Das heißt, er ist im Fernsehen unterwegs, er ist musikalisch unterwegs. Finde ich sehr interessant.
Das müsste ja auch so sein, dass es im Prinzip dann eine gewisse Bühnenerfahrung dann mitbringt. Wenn er dort unterwegs ist, ist was anderes als jemand, der vielleicht sonst nie vor der Kamera steht.
Nee, ich denke, nach diesen Kriterien hat man ihn auch ausgewählt. Wenn er in Belgien präsent ist, finde ich das super, dass man jemanden auch da hat, der bekannt ist beim belgischen Publikum. Dann sollte er natürlich singen können und eine Präsenz haben. Ich denke, da hat aber Belgien im Auswahlprozess ja immer ein ganz gutes Händchen, erstmal die Grundlagen zu schaffen für die InterpretInnen, die sie auswählen.
Ich glaube auch und selbst bei den Interpretinnen, wo es nicht funktioniert hat in den letzten 10 Jahren, war der Ansatz ja trotzdem nicht schlecht. Es waren ja teilweise keine schlechten Songs oder keine schlechten Interpreten.
Nein, die Umsetzung, die kann natürlich immer in die Hose gehen. Die ESC-Bühne ist ein Überraschungspaket, aber allein, was die Leute mitgebracht haben, das war ja in Belgien, ist das ja seit Jahren sensationell eigentlich.
Ich erinnere zum Beispiel an Senet, die fand ich eine mega Studio-Version hatte.
Die war 2018, glaube ich, mit A Matter of Time.
Ja.
Im Halbfinale ausgeschieden.
Ja, und auch dann verdient ausgeschieden.
Weil sie keine LED-Leinwand hatte.
Nee, ich glaube, da war ganz, ganz vieles im Argen auf der Bühne. Das Schlimmste war, es war noch nicht mal die Stimme von ich. Aber ansonsten haben sie ja wirklich interessante Persönlichkeiten irgendwo dabei gehabt. Tolle Songs. Und das hoffe ich, dass Belgien das jetzt auch schafft.
Ja, und ein schönes Gefühl, den ersten Interpreten zu haben auf der Liste. Musti für Belgien, auf den freue ich mich.
Einzig, was mich bei Belgien tatsächlich wundert, ist, dass es letztes Jahr mit einem Vorentscheid so gut funktioniert hat und sie sich jetzt dieses Jahr wieder dagegen entschieden haben.
Habe ich auch gedacht, aber dann ist mir eingefallen, ist das nicht in Belgien so, dass sich die TV-Anstalten immer abwechseln und dass jetzt quasi die andere TV-Anstalt dran ist? Es ist jetzt gefährliches Halbwissen. aber dass quasi der Vorentscheid jetzt von der einen Rundfunkanstalt gemacht wurde und jetzt die andere beauftragt wurde, die intern auswählt, würde mich nicht wundern, wenn wir im Jahr 2025 wieder einen Vorentscheid bekommen.
Ich glaube es auch. Die Flamen und die Wallonen. Wir werden sehen. Gefährliches Halbwissen. Mal sehen, ob wir auf der Eisscholle des Halbwissens einbrechen.
Johannes, kannst du das einfach kontrollieren für nächstes Mal?
Ich kontrolliere es bis zum nächsten Mal.
Da bin ich mir nämlich jetzt nicht so sicher. Ich bin ja eher so für die Gerüchte und die Skandale zuständig. Ja? Und da leiten wir jetzt mal über zu Melissa Mantzoukis. Sagt dir der Name noch was?
Hat sie schon wieder eine Klage gegen irgendwen eingereicht?
Vielleicht.
Und was ist aus der letzten Klage geworden?
Wir müssen es eben kurz erklären. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt mit Melissa Mantzoukis im letzten Jahr. Ich werde das mal kurz erklären. Einige werden sie vielleicht kennen. Sie hat mal bei DSDS mitgemacht und war dann in der engeren Auswahl die Vertreterin für Griechenland beim ESC 2023 zu werden. Mhm. Gerüchteküche geht los. Es war ungefähr so. Man hat drei InterpretInnen zur Auswahl gehabt und laut Aussage der Künstlerin war sie gewählt und hatte die meisten Stimmen bei dieser internen Jury. Mhm. Durch irgendwelche Gründe ist das Ergebnis aber nicht so übergekommen, wie es dann war. Und man hat jemand anderen ausgewählt, nämlich Viktor Vernikos, der ja dann zum ESC gefahren ist. Melissa Mantzoukis wollte das nicht auf sich sitzen lassen, hat irgendwo eine Klage eingereicht. Ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist. Auf jeden Fall war sie sauer. Das ist Schnee von gestern. Melissa Mantzoukis hat verkündet, sie möchte jetzt zum deutschen Vorentscheid.
Hat der NDR schon gute Anwälte?
Ja, der NDR wird ja wahrscheinlich gerade schon von Icke Hüftgold verklagt. Von daher. Ja, Melissa Mantzoukis ist auf jeden Fall mit einem Song am Start, da hat sie sich beworben, denn, das ist ja die eigentliche Neuigkeit und auch kein Gerücht, Deutschland macht im nächsten Jahr wieder einen Vorentscheid. Das steht bereits fest. Wir werden am 16.02. das Vergnügen haben. Zu welcher Zeit, weiß man noch nicht. Ich habe mir einfach den ganzen Tag 24 Stunden freigehalten. Ja, aber
Bernhard, 16.02., was heißt das denn jetzt? Muss ich am 15. bis 0 Uhr aufbleiben, dass ich also so in den 16. gehe? Oder muss ich am 16. auf den 17. um 23.55 Uhr einschalten? Also das muss ich schon wissen. Also so muss ich ja aktuell 2 Tage blocken.
Das stimmt. Nimm dir einfach alle 3 Tage frei, Johannes, ja?
Ja.
Weil dann wirst du gar nichts verpassen.
Gut.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ein paar andere Details sind schon draußen. Ihr merkt, das ist ein zugezwinkertes Auge, was wir hier heute haben. Wir freuen uns natürlich auf den Vorentscheid, der wird heißen das deutsche Finale 2024. Mhm. Und man kann sich ab sofort bewerben. Deadline ist am 5. Oktober. Man kann das über die offizielle ESC-Seite von Deutschland machen oder mit dem Hashtag Eurovision Germany 2024 bei TikTok auf sich aufmerksam machen. Auch das funktioniert.
Da bin ich ja schon mal sehr gespannt wieder. Ich freue mich richtig auf den deutschen Vorentscheid.
Ja, und nicht nur du, ich freue mich auch. Und Will Church freut sich. Der hat nämlich schon gesagt, dass er sich wieder bewerben will. Seinerzeit Drittplatzierter bei der Auswahl 2023. Icke Hüftgold, auch da sehe ich, glaube ich, ein eher zwinkerndes Auge. Hat auch gesagt, er wäre auf jeden Fall dabei. Er hat aber nicht gesagt, für welches Land. Mhm. Vielleicht bewirbt er sich gar nicht in Deutschland.
Vielleicht hat er ein Arrangement mit einem anderen Land.
Möglicherweise. Wir werden es vielleicht erfahren, aber wer übrigens auch am Start ist, sind fast alle Wildcard-Bewerber, die sich damals über TikTok beworben haben. Die haben alle Statements abgegeben, dass sie wieder einen Song einreichen wollen. Und das finde ich irgendwie süß. Dann haben die wahrscheinlich eine ganz gute Erfahrung da gesammelt.
Ja, und wahrscheinlich hat es denen dann nicht geschadet, sondern eher geholfen im Laufe ihrer Karriere jetzt in diesem Jahr. Und ich denke, man konnte auch auf sich aufmerksam machen.
Wir sind auf jeden Fall aufmerksam geworden. Wir haben ja dann YouTube-Reaction-Videos darauf gedreht und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen wieder eine schöne ESC-Reise und vielleicht sieht man den einen oder anderen im Auswahlprozess, wie er auch immer aussehen mag, auch wieder. Das würde mich freuen.
Ich mich auch.
Vielleicht sogar die Melissa Mantzoukis. Die würde ich tatsächlich wirklich gerne sehen. Jetzt haben wir so ein bisschen gemoppert über die. Aber liebe Melissa, wenn du das hörst, du bist eine unheimlich spannende Kandidatin. Auch dich wollen wir gerne beim deutschen ESC-Vorentscheid natürlich haben.
Und ich finde, es ist ja auch was Spannendes, jemanden zu haben, der vielleicht auch so ein bisschen polarisiert. Und das war ja auch ein Kritikpunkt, den man Deutschland in den letzten 10 Jahren so ein bisschen vorgeworfen hat, dass man Kandidaten hatte, die nicht genug polarisiert haben.
Ja, und das klingt schon fast, als wäre da so eine kleine Diva am Anmarsch.
Ja, das würde uns auch mal ganz gut stehen. Ich sehe sie schon, Barbara Schöneberger, das Mikrofon entreißen. Was vielleicht auch mal eine gute Idee ist.
Ja, dann würde Barbara Schöneberger nur nicht mehr für die Einzelmoderation für den Fernsehpreis nominiert werden können.
Ja, ein bisschen Schwund ist immer.
So, ja, war heute auch in unserer Folge ein bisschen Schwund. Wir waren wieder nicht seriös, aber das finde ich eigentlich okay.
Naja, seriös kann jeder.
Genau. Und wir machen einfach so, wie wir sind, in der nächsten Folge weiter, denn ich glaube, für heute sind wir durch, Johannes, oder?
Ja. Aber ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen Fahrt rein. Wir hatten deutlich mehr Themen jetzt für beide Folgen. Es kommen deutlich mehr News zum ESC rein.
Ja, und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin auch aus meiner Post-Eurovision-Depression raus. Ich habe wieder richtig Bock. Ich kann es gar nicht erwarten, Johannes, mich im nächsten Monat wieder mit dir zusammenzusetzen und zusammenzutragen, was es für Neuigkeiten gibt für den ESC 2024. Ich finde es herrlich.
Ich auch. Und guck doch mal, solange auf die sozialen Netzwerke, die wir haben, wie zum Beispiel YouTube.
Oder TikTok.
Oder Instagram. Uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.
Auf Wiederhören!